Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Später Donnerstagabend zum Start der Aufzeichnung und ihr hört die Sendung dann, na, ich hoffe so gegen Mitternacht oder vielleicht im Verlaufe des Freitags. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Analyse der Partie Deutschlands gegen Italien. Was im Fußball ein Klassiker ist, das kennen wir im Handball eigentlich gar nicht. Nach fast 3 Jahrzehnten gab es dieses Duell mal wieder. Es war in der Anfangsphase spannend und ausgeglichen. Irgendwann hat die deutsche Mannschaft sich abgesetzt, eigentlich so, wie es zu erwarten war. Und über das, was so passiert ist in Herning, spreche ich mit dem Kollegen Mike Thiele, der die Weltmeisterschaft begleitet für Sportdeutschland TV. Hallo Mike.
Hallo Sascha.
Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, es ist so gelaufen, wie man es erwarten konnte. Es ist eigentlich genauso gelaufen wie in allen Spielen, außer dem Spiel gegen Dänemark, kann man so sagen.
Ich glaube schon, dass man diese Ergebnisse im Vorfeld erwarten konnte. Ich finde, gegen die Schweiz hat sich die deutsche Mannschaft erheblich schwer getan als in den anderen Spielen davor. Polen war man in den letzten 10 Minuten ganz klar überlegen, auch da mit leichten Anlaufschwierigkeiten. Mal war es das erste Spiel im Turnier, das fand ich überhaupt nicht so schlimm. Aber heute gegen Italien, das war auch ein souveräner Sieg hinten raus.
Dennoch, ich habe es ja gerade angedeutet, gerade in der Anfangsphase, da sah es nicht so gut aus. Die Italiener haben tatsächlich mit 3 Treffern geführt, 7-4. Also das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Turnier, dass die deutsche Mannschaft in der Anfangsphase nicht richtig auf der Platte ist. Du bist ja auch Trainer, du hast die Erfahrung, du hast auch selber ja in der 3. Liga gespielt. Ich will jetzt nicht eine 3. Liga mit einer Weltmeisterschaft vergleichen, wo alle 2 Tage gespielt wird. Aber hast du einen Erklärungsansatz dafür, warum die deutsche Mannschaft sich gerade in den Auftaktminuten bei allen Begegnungen bislang so schwer getan hat?
Ich glaube, dass es daran liegt, dass wenn man gegen etwas schwächere Mannschaften spielt, also ohne jetzt die anderen Mannschaften schlecht reden zu wollen, aber Schweiz, Tschechien und Italien sehe ich nicht auf Augenhöhe mit Deutschland. Die halten immer lange mit, vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Man hat es bei Chile auch gesehen in der Vorrunde, dass sie teilweise die Spiele tatsächlich gleichmäßig gestalten konnten. Aber irgendwann setzt sich dann halt die Qualität und eben auch die größere Bank durch. Und ich fand, das hat man heute gegen Italien extremst gemerkt, mit dem kleinen Unterschied, dass Italien natürlich auch eine ganz unangenehme 3-2-1-Deckung spielt, sehr, sehr offensiv da. Die haben sehr, sehr gut zugeschoben ganz am Anfang. Und als dann die Kräfte nachließen, wurden auch die Lücken größer. Und dann gab es auch die ein oder andere 2-Minuten-Strafe für Italien. In meinen Augen auch vollkommen berechtigt. Auch da nochmal Kompliment an die Schiedsrichter bei diesem Turnier. Ich finde, die machen einen super Job. Und das ist der Grund, warum es heute am Anfang so eng war. Aber man hat sich ja schon so ein bisschen absetzen können. Und natürlich kann man sich immer wieder auf einen Andreas Wolf im Tor verlassen.
Ja, der hat heute wieder sensationell gespielt. Das kann man nicht anders sagen. 18 Paraden bei 43 Würfen auf sein Tor. 42% die Quote. Das ist natürlich phänomenal gut. Ja, er hatte dieses Spiel, in dem eigentlich gar nichts lief, jetzt gegen Dänemark und auch davor ein Spiel, wo dann David Späth reinkam, wo der dann überragend gehalten hat. Also die Torhüter, die sind absolut nicht das Sorgenkind bei der deutschen Mannschaft. Was natürlich, wo du die 3-2-1-Deckung der Italiener angesprochen hast, bei denen sehr gut funktioniert. Solange sie die Kräfte haben, ist eben dieses Zweikampfverhalten, diese 1-gegen-1-Duelle, auch in der Offensive mit Simone Mengon, den wir ja auch aus Eisenach relativ gut kennen. Das ist das System von Micha Kaufmann, diese ganzen 1-gegen-1-Situationen. Und da ist eben Simone Mengon sehr, sehr gut für geeignet. Und auch sein Bruder, sein Zwillingsbruder Marco Mengon, der hat ja auch heute mitgespielt und war auch sehr, sehr aktiv. Aber das ist das, was du angesprochen hast. Solange sie das können, funktioniert das einigermaßen. Das hat bis kurz nach der Pause funktioniert. Aber ich möchte da gerne noch ein bisschen taktisch in die Tiefe gehen. Was macht das denn so gut? Also ist das die Eingespieltheit, die vielleicht untereinander haben? Ist das das Vertrauen in die Fähigkeiten, die Euphorie, die sie momentan haben? Denn alle feiern die Italiener bei dieser Weltmeisterschaft.
Ja, das ist auch vollkommen zu Recht. Also was die Italiener tatsächlich gut gemacht haben, die haben frühzeitig angefangen im Nachwuchsbereich, also in der U17, regelmäßig miteinander zu trainieren, also mehrfach die Woche, haben die alle so ein bisschen zusammengezogen und dadurch kennt man sich eben. Und das System wird durchgezogen von unten bis nach oben. Dann hat man noch Glück, dass Frankreich mit ein paar Akademien vielleicht um die Ecke ist. Du hast die Mengon-Zwillinge angesprochen, die dann mit 17 Jahren nach Montpellier gegangen sind und dort dann angefangen haben, sich noch weiterzuentwickeln. Und das macht Italien super. Die haben da frühzeitig erkannt, okay, ohne Nachwuchs geht's nicht, da müssen wir ran. Und das machen sie halt. Und na klar, die haben eine gewisse Euphorie, die sind gut ins Turnier gestartet, die haben 4 Punkte in der Hauptrunde. Ich glaube, wenn man denen das vor der WM gesagt hätte, hätten sie das sofort unterschrieben. Und ich gucke sie wirklich gerne und wie inbrünstig sie auch die Nationalhymne mitsingen, das ist schon enorm. Und ich glaube, das macht auch den Unterschied. Sie sind in der Abwehr, hatte ich auch heute das Gefühl, wesentlich aggressiver gewesen als die deutsche Mannschaft in der Anfangsphase. Das vermisse ich bei den Deutschen generell in dem Turnier, dass man von Anfang an nicht einfach zeigt, so wie Dänemark zum Beispiel gegen Deutschland, hey, ihr habt heute hier überhaupt nichts zu gewinnen. Wir ledern euch jetzt mal kurz ab und dann, wenn wir damit 8 Toren führen, dann schalten wir mal einen Gang runter. So das Gefühl hatte man zumindest bei Dänemark gegen Deutschland. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Deutschland auch nur annähernd das Spiel hätte gewinnen können. Und das eigentlich mit ziemlich einfachen Mitteln haben die Dänen die Deutschen super ausgespielt. Ist auch eine Mannschaft vom anderen Stern, muss man mal dahingestellt lassen. Aber ja, das schafft man noch nicht. Aber diese Aggressivität von Anfang an, das braucht man eben, um die großen Spiele zu gewinnen.
Deswegen habe ich ein bisschen Bedenken in Richtung Viertelfinale. Da sind wir zwar offiziell jetzt, aber natürlich noch lange nicht. Erstmal gibt es noch ein letztes Spiel in der Gruppenphase gegen Tunesien. Was den Italienern übrigens fehlt, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist Wurfkraft aus dem Rückraum, aus der Ferndistanz. Das haben sie nicht, wenn sie nicht in der Lage sind, die Durchbruchssituation zu kreieren. Und das hat die deutsche Mannschaft ja dann im Verlaufe des Spiels immer besser in den Griff bekommen. Dann sind sie eben nicht in der Lage, einfache Tore zu werfen. Zum Beispiel Mikael Helmersson, der ja im Rückraum dann eigentlich derjenige ist, der es vielleicht machen könnte, der hatte eine Quote von 2 von 8. Und das ist ein bisschen symptomatisch. Auch für Kräfteverschleiß, sich aufreiben, in diesen Zweikämpfen offensiv immer wieder in das 1 gegen 1 zu gehen. Und dann, ja, war die Puste weg.
Ja, du hast es genau richtig gesagt. Mikael Helmersson hat super angefangen. Die ersten beiden Würfe waren, glaube ich, drin. Dann hat er ein bisschen Pech mit 1, 2 Würfen. Aber er schießt weiter. Es ist nicht so, als würde er aufhören. Aber die Quote ist natürlich mit 25% nicht besonders herausragend. Aber das ist genau der Punkt. Also irgendwann verlassen einen die Kräfte. Das Turnier geht jetzt auch schon ein paar Tage. Eigentlich sind die Italiener diese Belastung auch nicht in der Gänze gewohnt. Man hat klar, mit Simone Mengon hat man einen Spieler, der auch Bundesliga spielt und da auch öfter mal vielleicht ran muss. Aber in der italienischen Liga spielt man nicht annähernd so häufig und vor allem auch nicht in dieser Intensität. Domenico Ebner, klammere ich mal aus, der ist nur Torwart, der steht nur hinten ein bisschen rum. Aber ansonsten ist das, glaube ich, auch ein Kräfteverschleiß, den man so bemerkt über dieses Turnier. Nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt Italiener nicht besonders stark reden, ist immer noch eine Mannschaft, die gegen die deutsche Mannschaft ganz klar unterlegen ist. Aber sie kommen so langsam ran und sie haben sie ein bisschen geärgert. Das ist auch schon mal ein Achtungserfolg, den man so mit nach Hause nehmen kann. Ich finde, die Italiener, die spielen echt ein schönes Turnier. Und ich mag auch den Handball, ich mag vor allem auch mal taktische andere Sachen, also dieser 4. Rückraumspieler, daran werde ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen, aber ansonsten haben die das bis zum, sagen wir mal, 10-10, zur 20. Minute, und das ist das, was ich eben sagte, die ersten 20 Minuten halten sie meistens mit, haben sie das super gemacht.
Ja, nochmal Hut ab, und wo du Domenico Ebner nochmal explizit erwähnt hast, 16 Paraden, dann noch eine des zweiten Keepers, dann waren sie bei 17 und das ist auch nur eine weniger als Andreas Wolf. Dann überlegt man natürlich, was hat da nochmal den Unterschied ausgemacht? 17 technische Fehler bei den Italienern, das sind natürlich unfassbar viele und nur 8 bei der deutschen Mannschaft.
Ja, du hast es genau richtig erkannt. Also diese technischen Fehler, man sagt immer so, alles was bis 10 geht, kriegt man irgendwie kompensiert. Alles was dann da drüber ist, dann wird's schon eng. Und das merkt man auch in den meisten Spielen. Sei es jetzt Spanien gewesen, gestern gegen Norwegen auch hinten raus zu viele technische Fehler fabriziert. Damit gewinnt man dann eben auch kein Spiel. Gerade vor allem nicht Spiele, die eben knapp sind. Heute war es nun mal klar, die Deutschen haben auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Julian Köster hat in der Abwehr 3, 4 Bälle geklaut, auch mit leichten Pässen von der Mitte auf die rückraumlinke Position. Aber da merkt man halt, dass man auch in der italienischen Liga nicht ganz so hoch spielt. Der Abstand stimmte nicht genau zur Abwehr, man war vielleicht ein bisschen zu dicht dran, hat vielleicht auch die langen Arme von Julian Köster unterschätzt, das kann auch sein. Aber das haben dann die Deutschen gut gelöst in der Abwehr und dadurch haben sich eben die ganzen Fehler eingeschlichen. Und natürlich Andreas Wolf hinten drin, 18 Paraden, das ist so die Lebensversicherung. Aber da habe ich tatsächlich Bedenken, weil wenn man so die guten Mannschaften ansieht wie Dänemark oder Frankreich, also die ich in diesem Turnier wirklich die stärksten Mannschaften finde, die haben eine ganz andere Wurfquote, weil die eine viel bessere Wurfqualität haben als auch die Mannschaften, gegen die wir bisher gespielt haben. Und das hat man auch gegen Dänemark gesehen. Du hast es gerade schon gesagt, die Torhüter waren da nicht wirklich ein Faktor. Und das liegt genau daran, nicht weil die Abwehr total miserabel ist, sondern weil auch die Wurfstärke der anderen Mannschaften, gerade auch bei den freien Situationen, wesentlich besser ist als heute vielleicht auch Italien. 3 verworfene 7 Meter sprechen da auch für sich.
Es kann natürlich sein, dass, wenn ihr die Sendung hört, Portugal schon gegen Spanien gewonnen hat. Das ist der Kracher in der Hauptrundengruppe in Oslo. Die spielen um 15.30 Uhr gegeneinander. Sollten die Portugiesen gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass Deutschland im Viertelfinale gegen Portugal spielt. Und die beiden Costa-Brüder beispielsweise oder Salvador oder andere Spieler, die sie haben, die haben diese Wurfkraft, die haben diese Wurfqualität, die du angesprochen hast. Ich will aber nochmal bei diesem Spiel bleiben. Und zwar müssen wir noch über zwei Personalien sprechen. Franz Semper war heute zum ersten Mal mit von der Partie und ich finde, er hat das extrem gut gelöst.
Definitiv, also da kann ich dir komplett zustimmen. Ich finde auch als Entlastung für Uschins mehr als eine Alternative. Man war ja generell auch schon vor der WM ein bisschen enttäuscht, dass er eben nicht mitspielen kann, weil ich finde, das braucht man auf jeden Fall, zwei ähnlich gute Spieler auf einer Position. Ich schätze ihn da nicht wesentlich schlechter ein als Uschins, hat auf jeden Fall mehr Erfahrung und er hat heute gezeigt, warum er eben auch kaum rechts in der deutschen Nationalmannschaft spielen kann. Er hat das super gelöst, war, glaube ich, der zweitbeste Schütze neben Julian Köster und das musste er erstmal schaffen mit der wenigen Spielzeit.
Absolut, er ist ja reingerutscht, weil Juri Knorr unter einer Grippe leidet. Also wir können davon ausgehen, dass Knorr auf jeden Fall zum Viertelfinale wieder mit dabei ist. Würdest du ihn aus Trainersicht, wenn er wieder kann, gegen Tunesien einsetzen, weil du sagst, dann bleibt er im Rhythmus? Oder sagst du eher, ich verzichte, ich will, dass er sich 2-3 Tage länger auskurieren kann?
Da habe ich heute tatsächlich auch noch mit einem Trainerkollegen drüber gesprochen und wir waren der Meinung, dass wir ihn gar nicht erst hätten spielen lassen gegen Dänemark, weil das ein Spiel war, was man in der Regel nicht gewinnen kann und das hätte jetzt nicht für Wohl oder Wehe entschieden. Vielleicht wäre es dann hinten raus ein bisschen anders gewesen, aber ich würde ihn gegen Tunesien auf gar keinen Fall spielen lassen. Da geht die Gesundheit erstens vor und zweitens soll er sich erstmal auskurieren, dass er dann wirklich fürs Viertelfinale auch komplett fit ist und wir brauchen einen fitten Juri Knorr, um eben dieses Viertelfinale zu bestehen. Egal wer da kommt, also es ist ja noch alles offen in der Gruppe, ob es jetzt Portugal ist, Schweden, Brasilien, Spanien, selbst Norwegen hat noch Minimalchancen. Also das ist schon die Todesgruppe Nummer 1, auch wenn das die Gruppe 3 ist.
Ja, ich glaube, Norwegen, da muss schon einiges passieren, wenn sie die Gruppe noch gewinnen wollen. Also deswegen ist es unwahrscheinlich, dass Deutschland gegen Norwegen spielt. Aber wir können aktuell überhaupt nicht vorhersagen, wer diese Gruppe gewinnt. Ja, ein paar Konstellationen sind wahrscheinlicher als andere, aber ich freue mich auch schon riesig auf die Spiele und bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Also bislang war das in Oslo wirklich echt formidabel, was wir da sehen konnten, auch wenn der Zuschauerzuspruch übrigens äußerst bescheiden ist. Liegt natürlich auch daran, dass Norwegen unter anderem gegen Brasilien verloren hat. Trotzdem schön, dass sie dann reingekommen sind in dieses Turnier durch diesen Last-Minute-Sieg gegen Spanien, lagen lange zurück und die Erleichterung bei den norwegischen Spielern, die war extrem groß, weil sie wissen natürlich auch, was hier auf dem Spiel steht. Deswegen lass uns nochmal in die anderen Gruppen so ein bisschen rüber blinzeln. Es ist auch jetzt relativ klar, aus der einen Gruppe kommen Frankreich und Ungarn weiter. Frankreich sowieso schon qualifiziert und bei Ungarn ist es so, die spielen jetzt noch gegen Katar. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Zweifel. Sie hatten lange Probleme mit Österreich, lagen zur Pause zurück, aber haben sich dann mit 29-26 durchgesetzt. Hast du ein Spiel der Ungarn schon gesehen bislang?
Ja, tatsächlich. Ich habe in der Vorrunde schon zwei Spiele gesehen der Ungarn, und zwar das gegen die Niederlande und gegen Nordmazedonien. Und ich fand, gegen Nordmazedonien waren die Nordmazedonier extrem stark, hatten eine sehr, sehr gute Qualität aus dem Rückraum. Ungarn spielt so einen alten Handballstil, also gucken, dass sie über die großen Halben auch zum Wurf kommen. Bodo spielt ein tolles Turnier eigentlich. Auch im Tor sind sie da sehr, sehr gut besetzt. Ja, die werden gegen Katar gewinnen. Also da würde ich jetzt nicht dran zweifeln wollen. Die werden Zweiter in der zweiten Gruppe. Aber dann wird es natürlich auch schwer, sich dann da weiter durchzusetzen. Aber so richtig überzeugend waren sie dieses Turnier noch nicht.
Ja, okay. Also eher ein Kandidat, der vielleicht dann in einem Viertelfinale ausscheiden könnte. Kommt natürlich auch immer drauf an, gegen wen spielt man dann. Also sie kreuzen ja dann mit der Gruppe, in der Kroatien, Island und Ägypten mit dabei sind. Und da wissen wir ja auch noch nicht, wer am Ende diese Gruppe gewinnen wird. Von daher müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber die Franzosen, muss ich sagen, allein wenn man auf die Ergebnisse schaut, die sind äußerst souverän. Also so souverän nach dem Auftritt bei den Olympischen Spielen hätte ich die nicht erwartet.
Naja, die waren gegen Deutschland im Viertelfinale die bessere Mannschaft und wenn die KMM nicht seinen Jahrhundertaussetzer gehabt hätte, hätten die das Spiel auch gewonnen. Sowas passiert nicht alle Tage. Aber du hast vollkommen recht, sie marschieren hier sehr, sehr souverän durch das Turnier. Auch die Ergebnisse nicht knapp, sondern immer von Anfang bis zum Ende geben die da alles. Die haben ja auch eine Top-Mannschaft. Ich sehe da kaum Schwachstellen. Auch im Tor, finde ich, haben sie sich verbessert im Gegensatz zu den letzten Jahren. Für mich ein absoluter Kandidat, vielleicht nicht auf den Titel, weil ich immer noch Dänemark ein bisschen stärker finde, aber das ist dann so ein Spiel, da geht es um alles und da kann auch jeder gewinnen. Also die sind auf einem ähnlichen Leistungsniveau. Daher glaube ich, dass Frankreich das sehr, sehr klar machen wird und das Viertelfinale auch entsprechend gewinnt.
Würde ich aktuell auch von ausgehen. Interessant könnte es aber werden, sollten sie gegen Ägypten spielen, weil die Ägypter ja auch so physisch unterwegs sind. Also da wäre ich mir nicht unbedingt sicher. Und ich muss dir ein bisschen widersprechen, die Torhüterposition, das gefällt mir immer noch nicht bei den Franzosen. Also ich weiß.
Ja, du bist ein großer Kritiker.
Kann man natürlich auch anders sehen, wenn man dann auf Quoten schaut und sagt, okay, bei diesem Turnier sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, hat man die Quoten nicht angesehen. Aber es geht ja auch ein bisschen um die Ausstrahlung. Und was macht das mit dem Gegner, gegen den du spielst? Glaubst du, vor dem Torhüter-Duo oder Trio, das Frankreich aktuell aufzubieten hat, hat Dänemark irgendwie Angst? Kann ich mir nicht vorstellen. Früher, vor den Torhütern, die da drin gestanden haben, da hatten die großen Respekt, die Gegner. Also Titi Omeyer natürlich und wer da alles noch so war. Aber das war was ganz anderes. Da wussten die, der kann unglaublich aufdrehen, dann auch nochmal in der Schlussphase. Und Vincent Gérard, der hatte über viele Jahre ja immer nur so einzelne Spiele, in denen er herausragend war, aber selten auf einem konstant hohen Niveau. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt, Mike.
Frankreich lebt natürlich auch von der extrem starken Abwehr. Die machen ja auch immer oder oft diesen Doppelwechsel. Und wenn man da über den Mittelblock werfen will, entweder tut's weh oder es wird schwer, weil der Block sehr, sehr gut steht. Und davon leben jetzt gerade auch die Torhüter. Also davon hat auch ein Gérard gelebt. Ein Omeyer vielleicht nicht zwingend, weil der für mich einer der besten Torhüter aller Zeiten war. Aber wenn die Abwehr gut steht, wird's extrem schwer, gegen Frankreich Tore zu werfen.
Das kann man auf jeden Fall so sagen, weil diese Abwehr, die ist schon enorm, also athletisch. Aber du hast auch gesagt, sie waren gegen Deutschland eigentlich das bessere Team in Lille. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ihr Turnier vorher bei Olympia war völlig verkorkst, denn sie sind nur Gruppenvierter geworden, haben dann gegen Deutschland den Gruppensieger gespielt. Also von daher, ja, finde ich, war das kein überzeugendes Turnier. Und ich habe auch vor ein paar Wochen dann nochmal mit ein paar französischen Kollegen gesprochen bei der Frauen-Europameisterschaft, die alle gesagt haben, boah, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel, auch untereinander passt das nicht so richtig mit Mem, mit Prondy, mit Remeli, die wollen alle das Alpha-Tier sein. Und vielleicht haben sie sich ja jetzt mal ausgesprochen, ein bisschen zusammengerauft im Sinne der Mannschaft und bislang klappt das sehr, sehr hervorragend bei dieser Europameisterschaft, bei dieser Weltmeisterschaft meine ich natürlich. Ist dir sonst bei diesem Turnier bislang etwas aufgefallen, was heraussticht, was du gerne noch erwähnen würdest, wo du sagst, das fand ich phänomenal?
Nee, eigentlich nicht, denn die Mannschaften spielen das, was sie in den letzten Jahren auch gespielt haben. Ich bin positiv überrascht von Island, hatte im Vorfeld auch mit Gorgi Sigurdsson mal so ein bisschen gequatscht. Wir haben uns zufällig in der Sporthalle gesehen und dann meinte er auch so, ja, wenn die gut ins Turnier kommen und mit Palmason, wenn der gut auftritt, haben die echt riesige Chancen, bei dieser WM sehr, sehr gut abzuschneiden. Und die Ergebnisse spiegeln genau die Einschätzung des Trainers eigentlich wider. Also was mir wirklich leid tut, ist, dass Dulle sich bei Kroatien verletzt hat und jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Ägypten bin ich nach wie vor von überzeugt und das ist für mich auch immer ein Kandidat fürs Halbfinale. Die hätten es einfach mal verdient, weil wir haben ja die letzten Turniere auch meistens zusammengestalten dürfen. Die waren immer knapp dran und wenn du dich erinnerst, das Spiel in Ägypten gegen Dänemark im 7-Meter-Werfen, das war schon richtig, richtig knapp und irgendwie finde ich, die entwickeln sich Jahr für Jahr weiter und haben es eigentlich mal verdient, den Bock umzustoßen und sich fürs Halbfinale auch zu qualifizieren.
Ja, damals hat nicht viel gefehlt. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an dieses Spiel erinnern. Ich finde auch ein episches Spiel, wenn man auch mal die Geschichte des Spiels dann nochmal betrachtet mit Mikkel Hansen, der den Ball irgendwie wegwirft, bekommt eine rote Karte und so weiter. Und am Ende geht es dann doch noch ins 7-Meter-Werfen, weil der Ägypter zu früh aus dem Block rausläuft. Also das war ein ganz, ganz wildes Spiel. Sie waren dann bei Olympia in Tokio im Halbfinale, aber hatten dann hinten raus im Turnier keine Kraft mehr, haben Deutschland zwar im Viertelfinale geschlagen, aber danach zwei Niederlagen und ohne Medaille zurück nach Hause. Also ja, eine Mannschaft, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß macht, sehr taktisch geprägt, eine total interessante Truppe. Da bin ich komplett bei der. Nun gut, dann haben wir, glaube ich, aktuell alles besprochen. Die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale. Den Gegner, den kennen wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Und ich kann euch nur darauf verweisen, dass es heute Abend oder im Laufe des Tages, je nachdem, wann ihr die Sendung hört, tolle Spiele zu sehen gibt. Unter anderem die Duelle hier in Oslo. Die sind wirklich, also die sind so eng und kleine Situationen entscheiden da immer und wir haben natürlich auch noch wichtige Spiele im kroatischen Zweig, also da solltet ihr auf jeden Fall mal einschalten, wenn ihr die Möglichkeit habt. Bist du im Einsatz im Laufe des Freitags?
Ja, genau. Ich mache morgen Portugal gegen Spanien. Also das Spiel, was am meisten Brisanz hat am morgigen Tag und wahrscheinlich auch dafür steht, wer nachher weiterkommt oder wer vielleicht sogar der Gegner von Deutschland wird, das darf ich morgen machen.
Dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall viel Spaß. Am Abend dann auch noch Kroatien gegen Island. Super interessant. Also da könnte schon klar sein, kommt Kroatien überhaupt weiter oder sind sie vorzeitig ausgeschieden? Und kleiner Hinweis natürlich noch an der Stelle, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet, schaut vorbei in den Shownotes. Da gibt es einen Link zu PayPal oder ihr könnt bei patreon.com/kreisab vorbeischauen und natürlich auf unseren sozialen Kanälen. Das ist immer wieder ein wichtiger Hinweis und zwar auf Facebook, Twitter, YouTube, aber, und das betone ich jedes Mal wieder, vor allem und sehr, sehr gerne auf Instagram. Da gibt es immer Videos, da gibt es dann Umfragen. Wer ist euer Spieler des Spiels? Was glaubt ihr, wie geht die Partie der deutschen Mannschaft aus? Und so weiter und so fort. Und ja, bislang ist es ein sehr interessantes Turnier, auch wenn vieles vielleicht erwartbar war. Wir bleiben am Ball und hören uns morgen auf jeden Fall wieder. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.